Ja, meine Lieben, was soll man nach so einer tollen Begrüßung und Einleitung sagen? Ich bin sprachlos, mir fehlen die Worte, was natürlich jetzt beim Predigen nicht so ideal ist. Bevor es jetzt so richtig losgeht, muss ich euch alle noch um Entschuldigung bitten. Ihr merkt es wahrscheinlich eh, ich bin stimmlich ein wenig angeschlagen, ich husche da immer dumm. Aber ihr kennt es sicher auch nicht, das ist doch immer so. Nicht? Wenn man irgendwo einen Dienst hat und man will sich darauf vorbereiten, dann ist einer da, der da was dagegen hat. Und der ist, den kriegen wir nicht so leicht weg, aber durch so einen Kerl lassen wir uns nicht unterkriegen. Mit Gottes Hilfe werden wir das alles schaffen. Und der Warnhard bei seinen ersten Worten beim Begrüßen im Gottesdienst schon vom Fest des Herrn geredet. Und wir haben jetzt, ja, schon eine Zeit her, aber wir haben auch ein ganz ein großes Fest des Herrn gefeiert. Die Geburt unseres Retters, Weihnachten. Und das liegt schon ein bisschen zurück. Aber ich möchte trotzdem gerne damit anfangen als Startpunkt. Wir haben damals, nicht bei Weihnachten, haben wir unsere Zeit mit unseren Freunden, mit unseren Familien verbracht, haben uns beschenkt und haben uns beschenken lassen. Naja, der obligatorische Umtausch der Weihnachtsgeschenke, die dann vielleicht doch nicht so ganz gepasst haben, wie wir uns das gedacht hätten, haben wir mittlerweile auch mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Und jetzt sind alle von uns mehr oder weniger zufrieden. Oder? Das letzte Mal haben wir uns ja gemeinsam den Beginn vom Psalm 23 angeschaut, das Bild vom guten Hirten. Und heute wollen wir unseren Blick ein bisschen weiterwerfen. Mal zuerst auf das Ende vom ersten Vers und dann von dort ausgehend ein bisschen weiter. Am Ende vom Vers 1 stoßen wir nämlich auf eine Aussage von David, die wir alle sehr gut kennen, die uns so mit der Zeit so richtig schön vertraut geworden ist. Wenn wir jetzt an unsere Nichtchristen denken, die würden das wahrscheinlich, was man dort liest, eher so als weltfremd, völlig abgehoben, unrealistisch bezeichnen. Und zwar geht es natürlich um Davids Halbsatz. Ja genau, mir wird nichts mangeln. Wieder ein sehr starkes Bekenntnis von David, oder? Aber ehrlich, ganz ehrlich. Geht es uns denn wirklich immer so? Fühlen wir uns in unserem Leben wirklich immer so allumfassend umsorgt und umhegt, wie uns das der Psalm nahelegt? Mangelt es euch denn wirklich an nichts? Also mir mangelt es wirklich an nichts, vielen Dank. Aber ihr werdet es brauchen. Also mangelt es euch denn wirklich an nichts? Oder hat vielleicht doch der eine oder andere von uns hier und da das Gefühl, dass ihm etwas fehlt, um wirklich zufrieden sein zu können. Vielleicht zwickt es dem einen ein bisschen im Kreuz, bei mir ist meistens der Nacken- und Schulterbereich oder das Geldbörsel ist, auch wieder passend zur Nachweihnachtszeit, nicht ganz so voll, wie es denn eigentlich sein sollte. Vielleicht hat man zu Hause mit Frau und Kindern gestritten, kann ja auch vorkommen. Oder man hat zu Weihnachten oder zum Geburtstag vielleicht doch nicht das Geschenk bekommen, mit dem er doch schon so fest gerechnet gehabt hat. Also ich denke, da lassen sich noch viele, viele andere Sachen finden, die uns immer wieder daran hindern, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Böse Zungen behaupten immer wieder, dass wir Österreicher ein Volk von Raunzern wären. Ich nehme an, den Ausdruck kennt jeder von euch, oder? Also Raunzer, Leute, die sich ständig und immer und überall über Dinge beklagen und beschweren. Und das, obwohl wir eigentlich, wie wir so oft hören, in einer Überflussgesellschaft leben. In einer Gesellschaft, in der doch alles da ist, was man zum Leben so braucht. Sogar mehr als genug. Wer genug Geld hat, kann sich heutzutage doch einfach alles kaufen, was er braucht. Und braucht eigentlich auch keinen Mangel mehr zu haben, möchte man meinen. Aber trotzdem würden wohl auch bei uns in Österreich, wo wir uns einig sind, da geht es uns allen doch eigentlich sehr gut, würden trotzdem die wenigsten Leute von sich aus behaupten, dass es ihnen an nichts mangelt, dass sie ein Leben in Überfluss führen. Da stellt sich natürlich eine Frage. Und die Frage lautet, warum ist das so? Was hindert uns denn daran, wirklich mit dem zufrieden zu sein, was wir haben? Naja, ganz einfach. Die Werbung zeigt uns ja täglich immer wieder, was uns nicht alles fehlt. zumindest im Vergleich mit den, ja, mit den Menschen, die uns von den Werbeplakaten oder von den Werbespots entgegenlachen. Unsere Wirtschaft lebt doch davon, dass wir immer und überall einen vermeintlichen Mangel empfinden. Und dann natürlich auch noch Mittel und Wegen suchen, um diesen Mangel zu beseitigen und den abzustellen. Seien wir uns ehrlich, die moderne Gesellschaft ist doch geradezu besessen von diesem Mangel. Sie deutet ja den Menschen geradezu als Mangelwesen, das ständig auf mehr und auf Besseres aus ist und deswegen dann auch immer Neues braucht. Schaut sich nur um in eurer Umgebung, wie die immer kürzer werdenden Zyklen, wo neue Luxusprodukte vorgestellt werden, nicht? Smartphones, Kameras, Computer, Autos, nicht? Das wird doch immer schneller, immer kürzer und so weiter. Ich kann mich erinnern, wie ich mit der Fotografie angefangen habe, war das so, dass alle 2 Jahre eine neue Spiegelreflexkamera vorgestellt worden ist. Mittlerweile sind wir fast schon bei einem halben Jahr. Aber trotzdem, trotz alledem, wird der Mensch so, auf diese Art und Weise, nie zufriedengestellt werden können. Das geht nicht. Denn etwas Wichtiges fehlt. Den meisten zumindest immer noch. Und dieses fehlende Etwas, tja, das kann man sich mit keinem Geld der Welt kaufen. So sehr man sich auch bemüht, dieses Loch, diesen vermeintlichen Mangel, diese Leere auszufüllen, sie wird immer da bleiben. Es sei denn, man füllt diese Leere mit dem Einzigen, mit dem Richtigen aus. Mit dem, was wirklich zählt. Und was ist das? Genau, Gott und Jesus, genau. Und genau deswegen spricht David auch hier in unserem Psalm 23 ganz, 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 ganz anders, als sich das die meisten Menschen heutzutage denn vorstellen können. Für ihn steht das Leben eben nicht unter dieser, wie ich vorher beschrieben habe, nicht diese Mangelidee des, diese Leitidee des Mangels, so ist richtig, sondern er denkt viel mehr an die schenkende und geschenkte Fülle des Lebens. Wenn man sich den Psalm 23 so anschaut, da ist alles da, was er braucht. Die grüne Aue, das frische Wasser, das, was die Seele erquickt, der voll eingeschenkte Becher, der gedeckte Tisch und das Gute, das ihm sein ganzes Leben lang folgen wird. Wir sehen also schon, David hat eine ganz, ganz andere Sichtweise auf das Leben. Mit seinem klaren Bekenntnis, mir wird nichts mangeln, will er uns geradezu wegziehen von unserem Selbstmitleid, unserer notorischen Unzufriedenheit, dieses Raunzergeschichtel und dieser ganzen Mangelobsession. Seine Aussage, nichts wird mir mangeln, stellt sich also ganz vehement auch gegen die Konsumorientierung in unserer heutigen Gesellschaft, in der uns doch permanent irgendein Mangel suggeriert wird. Und es wird sogar noch besser. Nicht nur, dass es hier bei David um jemanden geht, der voll und ganz zufrieden ist, der alles hat, was er in seinem Leben braucht, der rundum zufrieden ist. Na, im Hebräischen wird hier auch noch eine Zeitform verwendet, die eine gegenwärtige, okay, und eine noch nicht abgeschlossene Handlung anzeigt. Sprich, David sagt hier auch, dass ihn auch in Zukunft an nichts mangeln wird. Dass er auch später alles haben wird, was er braucht, was für ihn wichtig ist. Ist doch allerhand, oder? Jetzt mal ehrlich. Wer schaut denn gerade heutzutage, mit so einem Optimismus in die Zukunft? Kratzt die ZIP auf, nicht? Eurokrise, Wirtschaftskrise, überall Krisen, von Krisen umgeben. David ist anders. Und ich denke, dass wir uns genau an David hier ein Beispiel nehmen können. Aber warum ist das so? Warum traut sich David hier so fest zu behaupten, dass ihm nichts mangeln wird? Ich stelle meine Fragen so bewusst provokant, ich hoffe, das stört euch nicht. Aber müssen wir uns denn in dem Fall fragen, ob David vielleicht ein realitätsfremder Traumtänzer ist? Hat er vielleicht den Boden unter den Füßen verloren? Hat er sich hinreißen lassen? Ganz sicher nicht. Nein. Das sicher nicht. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, David ist ja immerhin als Kind zum König gesalbt worden. Daher wird er dann auch irgendwann auf große Reichtümer und eine starke Armee bauen können. Außerdem wird er auch ganz viele tolle Berater an seiner Seite haben, die ihm in schwierigen Zeiten sagen, was er zu tun hat. Naja, aber war das wirklich der Grund, wieso er sich bei seiner Behauptung so sicher war? Hat David wirklich nur auf seine weltlichen Sicherheitsvorkehrungen gedacht, was er das gesagt hat? Nein. Nein. Dafür kennen wir David viel zu gut. Dafür war David viel zu weise. Und genauso wie David sollten auch wir hier in puncto Sicherheit nicht auf diese vergänglichen Dinge wie eben der weltliche Reichtum und Macht vertrauen. Dazu lesen wir auch zum Beispiel im Psalm 44, 7 und 8. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen. Denn du rettest uns vor unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Oder in Sprüche 11, 28. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Okay, das war es also nicht, was David hier so sicher gemacht hat. Aber jetzt Schluss mit den ganzen Spekulationen. David gibt uns selbst im Psalm 23 vier gute Gründe, wieso er sich vor keinem Mangel fürchten muss. Gehen wir es durch. Der erste Punkt. Er hat einen guten Hirten, der für ihn sorgt und auf den er sich voll und ganz verlassen kann. Er schreibt: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn Schafe einen Hirten haben, der sie mit dem versorgt, was sie brauchen, dann gibt es wohl auf der ganzen Welt nichts Friedlicheres als diese gut versorgte Herde. Und auch wir tun gut daran, wenn wir uns David hier anschließen. Wenn wir auch in Gott unseren Versorger sehen. Wenn wir ihn als unseren guten Hirten in Anspruch nehmen, der für uns sorgt, von dem wir alles bekommen, was wir brauchen. So wie es im Psalm 34, 10 und 11 steht: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Die zweite Antwort: David hat einen guten Hirten, der ihn führt. Er schreibt: Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Für sich allein ist noch kein Mensch bei Gott angekommen. Und wenn er noch so fleißig und gewissenhaft, so treu, redseliger, moralisch, integer versucht, seinen Lebensweg zu gehen, er kommt einfach nicht bei Gott an. Daran lässt sich nichts ändern. Er ist dann ja seinen eigenen, selbstgesuchten Weg gegangen. Und wir wissen, der kennt leider nur ein Ziel. Und das ist leider das Abseits. Der Prophet Jesaja hält das seinen eigenen Leuten auch im Kapitel 53, Vers 6 vor. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aus unserer eigenen menschlichen Kraft können wir vor Gott nie gerecht werden. Das geht nicht. So kommen wir nicht ans Ziel. Wir brauchen jemand, der uns zeigt, wo es lang geht. Jemand, der den Weg kennt. Jemand, der uns bei der Hand nimmt und den Weg gemeinsam mit uns geht. Einen Führer, dem wir voll und ganz vertrauen können. Und wen gibt es da besseren als Jesus Christus? Wenn man kann finden. In Johannes 14, 6 lesen wir dazu ja auch: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Denn niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eindeutiger geht es nicht mehr. Mit Jesus als seinen Hirten zu leben, heißt jetzt sicher nicht, dass dann alles immer super funktioniert, dass alles glatt läuft. Ganz sicher nicht. Aber das hat er uns ja auch nicht versprochen. Darum geht es auch nicht. Auch die Menschen, die zur Herde von Jesus gehören, also wir Christen, müssen immer wieder durchs finstere Tal gehen. Wir werden auch mal krank, erleiden schlimme und schmerzvolle Verluste, verlieren liebgewonnene Freunde, Familienangehörige. Und schlussendlich müssen wir auch selbst einmal sterben. Aber bei all dem Leid sind wir trotzdem nie allein. Unser guter Hirte, unser Retter und Herr Jesus Christus ist ganz nah bei uns. Er tröstet, ermutigt und hilft uns auch in den schweren Zeiten. Er führt uns durch das finstere Tal und irgendwann auch wieder hinaus. Die dritte Antwort: Er hat einen guten Hirten, der ihn beschützt. Er schreibt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Auch da spricht David wieder aus seiner täglichen Erfahrung. Er weiß ganz genau, dass er die ständigen Gefahren, über die wir schon das letzte Mal gesprochen haben, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, den ganzen Lügen und so weiter, dass er die nicht unbehelligt überstehen könnte, wenn Gott nicht an seiner Seite wäre. Paulus, Römerbrief 8,31, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Also auch seine eigene körperliche Sicherheit hat David voll und ganz in Gottes Hände gelegt. Brauchen wir dann noch irgendetwas, um wirklich zufrieden sein zu können, so wie David? Ja. Eine wichtige Kleinigkeit gibt es da tatsächlich noch. Es gibt noch eine vierte und letzte Antwort. Wir brauchen eine Entscheidung. David sagt am Ende des Psalms, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. David hat seine Entscheidung schon getroffen. Er ist Realist und Praktiker. Er sagt sich, wenn ich bei diesem Hirten die beste Versorgung habe, die man sich nur vorstellen kann, sowohl für meinen Körper als auch für meinen Geist, wenn ich gute Führung auf dem richtigen Weg und noch dazu Schutz vor meinen ganzen Feinden bekomme, wenn mir dann auch noch mein ganzes Leben lang Gutes und Barmherzigkeit folgen werden, nein, entschuldige bitte, aber dann wäre ich doch schön blöd, wenn ich nicht auch zu dieser tollen Herde gehören wollen würde. Nein, David hat sich entschieden. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das war seine Entscheidung, die er ganz persönlich für sich getroffen hat. Und diese ganzen Antworten, diese vier Punkte, die uns David hier im Psalm 23 sagt, die dürfen wir auch in Anspruch nehmen, wenn wir unser Leben gemeinsam mit Gott gehen wollen. Wenn wir auch so wie David die Entscheidung treffen, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und denken wir ein bisschen weiter, David ist ja nicht der Einzige, der in der Bibel quasi als Mangelloser beschrieben wird. Denken wir nur zum Beispiel einmal an Lukas, Kapitel 22, Vers 35, wo es heißt, und er, also Jesus, sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch da etwas gemangelt? Und was haben sie gesagt? Nein. Sie sprachen nichts, genau. Okay, das heißt jetzt natürlich nicht, dass seine Jünger ein Leben im Überfluss geführt haben, dass sie alles gehabt haben, was sie sich gewünscht haben. Und dass sie bei ihren schwierigen Aufgaben und Diensten keine Entbehrungen, Mühsalen und Schwierigkeiten auf sich nehmen haben müssen. Sicher nicht. Aber genauso wie David gewusst hat, dass in seinem Leben immer wieder auch finstere Täler kommen werden, haben die Jünger diese ganzen Einschränkungen nicht als Mangel empfunden. Sie haben nicht geraunzt und sich über ihr hartes Leben beschwert. Und ich denke, dass es vor allem zwei wichtige Gründe gehabt hat. Der erste Grund, weil sie eben etwas anderes ausgefüllt und angetrieben hat. Sie haben etwas viel Wichtigeres vor Augen gehabt. Die Jünger wussten, dass sie von Jesus eine ganz bestimmte und wichtige Aufgabe bekommen haben. Und die wollten sie dann natürlich auch, so gut sie nur konnten, mit ganzem Einsatz erfüllen. Diese Aufgabe hat sie voll und ganz ausgefüllt. Sie hat ihre Prioritäten im täglichen Leben bestimmt. Und dieser Aufgabe haben sie dann noch alles andere, auch ihre eigenen leiblichen Bedürfnisse, untergeordnet. Das ist eine Frage der Prioritäten, des Antriebs. Der zweite Punkt, zweite wichtige Grund, sowohl die Jünger als auch David haben immer wieder eine wichtige Erfahrung gemacht. Sie haben im Lauf ihres Lebens immer wieder erlebt, wie Gott in den verschiedensten Situationen für sie gesorgt hat. Wie er ihnen genau das gegeben hat, was sie gebraucht haben. Und das war sicherlich nicht immer das, was sie sich gewünscht haben. Aber auch in diesen Situationen zeigt sich ganz deutlich, dass Gott immer besser weiß, was in unserem Leben wichtig ist als wir selbst. Und so erweist sich dann auch manches, dass wir uns so weder vorgestellt noch gewünscht haben, im Nachhinein, aber es ist unbedingt notwendig und wertvoll. Wir dürfen also ganz darauf vertrauen, dass Gott da ist und voll und ganz für uns sorgt. und dass er absolut weiß, was für uns das Beste und Richtige ist. Und genau das ist es, was David hier uns im Psalm 23 sagt. Dass er restlos zufrieden mit Gottes Fürsorge ist. Er braucht sonst nichts anderes. Er hat alles, was für ihn wichtig ist. Und dabei hat er, wie schon gesagt, auf keinen Fall aus den Augen verloren, dass ihm immer wieder einmal Notzeiten begegnen werden, wie er uns auch in Vers 4 sagt. Oder dass er es mit Feinden zu tun bekommt, wie in Vers 5, vor denen er schreckliche Angst hat, wo er sich fürchtet. Aber trotzdem ist er sich sicher, dass Gottes Fürsorge für ihn völlig ausreicht. Wie gesagt, er braucht sonst nichts anderes. David erwartet sich von Gott auch kein allumfassendes Glücksversprechen. Er erwartet auch, während er durchs finstere Tal geht, nicht, dass er auf einmal alles anders wird, dass sich alles zum Guten wendet und er aus diesem finsteren Tal befreit wird. Nein, das erwartet er sich nicht. Aber auf eins verlässt sich David, dass Gott an seiner Seite ist und ihn führt und nicht im Stich lässt. Und daher fürchtet er sich auch im finsteren Tal nicht. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Findet ihr das nicht außer schön beruhigend? Zu wissen, dass Gott immer an unserer Seite ist? Auch in den dunklen, finsteren, bedrohlichen Tälern? Dass er uns gerade da in diesen Situationen ganz besonders führt und beschützt? Okay, sicher, ein finsteres Tal ist und bleibt ein finsteres Tal. Ja? Gerade dann, wenn wir mittendrin sind. Und wir rund um uns herum kein einziges Flecker Licht sehen. Da gibt es absolut nichts zum Beschönigen. Aber auch in der Finsternis sind wir eben nicht allein. Die Herausforderung für uns, die liegt vor allem darin, uns gerade in diesen Situationen, wo es wirklich schwierig ist, wo es uns echt schlecht geht, daran zu erinnern, dass Gott bei uns ist, uns an Gottes Gegenwart zu erinnern, dass wir uns nicht von unseren ganzen Gefühlen vereinnahmen lassen und in Selbstmitleid und Verzweiflung fallen. Nein, wir müssen gerade in den Situationen ganz stark an Gott denken, dass er da ist und uns führt. Okay, vielleicht spüren wir seine Nähe, gerade in den harten Zeiten, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen würden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er trotzdem da ist. Dass er trotzdem an unserer Seite steht und uns durch die schweren Zeiten durchträgt. Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie es wäre ohne Gott in dieser schlimmen Zeit. Dass es in diesem finsteren Tal nicht immer leicht ist, auf Gott zu schauen, ja? Und voll und ganz auf seine Fürsorge und seinen Schutz zu verlassen, das ist mir völlig klar. Ja? Das ist eine Herausforderung. Das haben wir immer gefordert. Aber dafür ist es dann umso schöner, wenn wir es trotzdem schaffen. So wie es zum Beispiel in Römer 8,18 heißt. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Was heißt das jetzt aber ganz konkret für uns? Ich möchte euch jetzt am Ende nur ein paar ganz kurze Punkte mitgeben, zusammenfassen, die wir für uns heute mitnehmen sollten. Bleiben wir heute stehen noch. Mir mangelt nichts, sagt David, und mir wird auch nichts mangeln. Mag kommen, was da will. Ja? Mag eine Hungersnot über unser Land hereinbrechen, mögen die Städte zerstört werden. Ich habe trotzdem keinen Mangel. Nicht einmal das Alter mit seinen ganzen Gebrechen werden daran etwas ändern können. Ja, ich habe alles, was ich brauche, noch dazu im Überfluss. Und das alles nicht, weil ich einen reichen Geldvorrat auf der Bank habe oder eine starke Armee im Rücken. Und auch nicht, weil ich so schlau und gut in meiner Arbeit bin, dass ich mir mein Brot selbst verdienen kann, weil ich so toll bin. Nein, sondern nur deshalb, weil der Herr mein Hirte ist. Und genau an diese umfassende Fürsorge durch unseren himmlischen Vater sollen wir immer denken. Er sorgt für uns. Er ist es, der auf unsere Schritte Acht gibt und der uns erhält. Egal in welcher Lage wir auch immer sein mögen, ob jetzt im finsteren Tal ganz unten oder auf der grünen Aue ganz oben. Wir stehen immer unter der Fürsorge des guten Hirten. Erinnern wir uns nochmal zurück an die letzte Predigt, wo es um Gottes unseren Hirten ging. Jedes einzelne Schaf gehört dem Herrn. Sie sind sein wertvolles Eigentum. Immerhin hat er jedes einzelne Schaf um einen ganz teuren Preis erkauft. Und den teuersten, den es gibt. Und ist es nicht schön, dass wir auch ein Schaf sein dürfen? Dass wir auch dem Herrn gehören dürfen? Dass Gott für uns sorgt, heißt aber jetzt nicht, dass uns jeder unserer Wünsche erfüllt wird. Er ist ja kein Wunschautomat, nicht? Den man immer wieder mal anwirft, den man gerade braucht. Das war damals so, wie ich jung war, in Jugendzeit, das war eher so meine Gottvorstellung. Aber das ist es nicht. Gott ist nicht so. Und obwohl wir sicher immer wieder mit unerfüllten Wünschen leben werden müssen, werden wir dennoch keinen Mangel leiden. Weil der Herr eben unser guter Hirte ist und für uns sorgt. Er kennt uns durch und durch und weiß ja auch ganz genau, was wir brauchen. Der gute Hirte liebt uns und deshalb stillt er auch gern unsere Bedürfnisse. Gott hat alle Macht der Welt. Er kann jeden Mangel aufheben, den er will. Da sind wir uns alle einig. Er sorgt für uns. Er gibt uns das, genau das, was in unserem Leben wirklich notwendig ist. Das, was wirklich zählt. Und genau das ist der Grund, wieso uns auch in unserem geistigen Leben nichts mangeln wird. Wir dürfen mit fester Zuversicht darauf vertrauen, dass seine Gnade voll und ganz für uns genügt. So wie es David am Ende vom Psalm 16 sagt. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Mag sein, dass wir nicht immer alles haben werden, was wir uns wünschen. Aber mangeln wird es uns deshalb trotzdem an nichts. Wir werden bekommen, was für uns wirklich notwendig und heilsam ist. Weil Gott unser Hirte ist, der für uns sorgt. Und abschließen möchte ich gerne mit einem Vers, den ich besonders gerne von dem wir vorher gesungen haben. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Amen.